Amen.
Ich kann euch trösten. Ich komme ja
aus Frutigen. Und es hat auch Nebel gehabt. Aber es hat schon langsam ein bisschen aufgetan. Also wenn ich dann heimgehe, wird es wahrscheinlich das schönste Wetter sein. Seid also herzlich eingeladen, auf Frutigen zu kommen oder ein bisschen in die Berge zu gehen. Offener Himmel, das tut doch irgendwo wie gut. Wie schon gesehen, ich bin Christoph Iniger, arbeite in Frutigen, 40% dort als Pastor, bin auch 40% im Verband tätig, in der Jugend vor allem, auch im Vorstand. Ich bin verheiratet, wir haben 3 Kinder, zwischen 0 und 6. Genau, und wir lieben es wirklich auch, draussen zu sein in der Natur. Gestern waren wir im Lötschental, wunderbare Schöpfung Gottes bestaunen, orange Bäume, für die Kinder irgendwo ein Highlight, weil wir das bei uns nicht so, die Farben nicht so haben. Einfach so ein Tal weiter links und nachher ist es plötzlich ganz anders. Ich habe ursprünglich Automechaniker gelernt, habe früher in meinem Leben Geschichten von Gott gehört. Und irgendwo ist gleich so eine Zeit gekommen in meinem Leben, wo ich mich gesehen habe nach Liebe, Annahme, Wertschätzung. Es hat sich in mir innen so wie ein Loch angefühlt, das irgendwie ich versucht zu füllen und zu stopfen. Und dann habe ich auch so ein bisschen mit dem Mindset gelebt, ja, wenn ich dann alt bin, oder, dann kann ich ja dann glauben. Oder? Und einen Tag nach meiner Autoprüfung, mit 18, habe ich einen von meinen besten Freunden verloren. Und das war so ein Schlag ins Gesicht irgendwo, wo ich mir gemerkt habe, okay, mein Konzept geht nicht auf. Es hätte mich treffen können. 5 Minuten vorher war ich noch mit ihm zusammen. Wir hatten zusammen die Berufsschule. Und dann habe ich mich auf diesen Weg gemacht. Ich habe gemerkt, nicht mein Konzept von, ich kann dann glauben, wenn ich alt bin, geht irgendwo wie nicht auf. Und in diesem Trost, in dieser schwierigen Situation, habe ich wie einfach merken, wie ich durch den Jesus, einfach er mir all das gibt, was ich brauche in meinem Leben. Die Liebe, die Annahme, die Freude, die Leichtigkeit. Und das hat mein Leben total verändert. Und heute merke ich einfach, hey, Jesus ist das Beste, was ich habe in meinem Leben. Und für das will ich leidenschaftlich gehen, dort, wo ich bin, mit meinen Kindern, in meinem Dorf, beim Einkaufen, beim Arbeiten, wo auch immer, hier heute Morgen. Und das vielleicht ein paar Sachen, ein paar Sätze zu dem, wo ich mit Gott erlebt oder wer das ich bin. Die Ernte ist reif, die Ernte ist gross. Das ist etwas, das ich einfach so aufs Herz bekomme. Natürlich steht das auch in der Bibel. Du darfst gerne aufschlagen in Matthäus 9, 35 bis 37. Ich habe auch nichts dagegen, wenn ihr auf dem Handy mitlesen oder wenn ihr euch das Handy vornehmt und eine Bibel bestellt. Ganz wie ihr wollt. Dort steht, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Bibelstelle gar nicht gesagt. He? Matthäus 9, 35 bis 37, nochmal. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lernte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Also Jesus sagt er zu den Jüngern, betet, die Ernte ist reif, dass sie Menschen, wo Jesus Mitleid hatte, Menschen, die wie keine Hirte haben. Er sagt Jesus den Jüngern, die Ernte ist reif. Fängt an zu beten für die Erntearbeiter, dass da Erntearbeiter kommen. Und übrigens, Ernte ist manchmal so unsere Vorstellung, ist, oh, wunderbar, Ernte, Frucht, Ernte bringen. Aber ich komme aus den Bergen, ich weiß, Ernte ist harte Arbeit. Aber Jesus hat ihnen betet. Und jetzt, wenn ihr weiterlesen, finde ich es ein bisschen paradox, oder? Wenn man gut weiterlässt, im nächsten Abschnitt sagt dann Jesus, und jetzt sende ich euch aus, die Ernte einzubringen. Also oftmals bist du und ich die Antwort auf das Gebet, wo wir sprechen sollen. Und das finde ich hier so köstlich irgendwo, wie Jesus sagt, betet für Erntearbeiter und nachher sendet er sie gerade aus als Erntearbeiter. Und ich werde heute mit euch ein bisschen über Erntearbeiter sein, reden und euch ein einfaches Konzept weitergeben, wie wir den Jesus-Nachfolger sein können. Und dazu wird ich den nächsten Bibelvers eintauchen und Was für eine Einladung, die Jesus dort macht. Jesus sagt, kommt zu mir alle, ihr, die mühselig und beladen seid. Und ich will euch Ruhe geben. Matthäus 11, 28. Was für eine Einladung. Mühselig, ermüdet vom Arbeiten, vom sich bemühen, vom Abmühen, beladen sein. Wer kennt das in seinem Leben? Ich glaube, wir alle kennen das irgendwo. So, die Arbeit, die Schule, der Alltag daheim, sich abmühen, beladen, belastende Situationen, Herausforderungen, Schwierigkeiten. Vielleicht manchmal Angst vor der Zukunft, Sorgen. Oder vielleicht denke ich auch, der Stress, den wir haben, die Ablenkung, die wir haben, die Rastlosigkeit, die wir haben, wie wir vom einen ins andere reinsäckeln und irgendwo keinen Moment von Ruhe haben. Und mitten in das hinein sagt Jesus, ich will euch Ruhe geben, kommt zu mir. Was für eine Einladung, was für ein Geschenk, das wir annehmen dürfen, das, glaube ich, einfach heute Morgen gelten soll. Du darfst jetzt zu ihm kommen, mit all dem, was dich vielleicht beschäftigt, was dich beladet, was dich belastet. Und er will dir Ruhe geben. Er will dich erquicken. Und hey, das ist eine Einladung, zu ihm zu kommen. Du darfst sie annehmen. Es ist eine Einladung, die nicht nur heute und morgen gilt, sondern die immer gilt. Aber irgendwo hast du auch deinen Part, musst du auch deinen Schritt machen. Wenn jetzt der Döni, oder, der hat mich etwa die schon eingeladen zum Mittagessen. Und da gibt es immer etwas Feines zu essen. Aber wenn ich nicht gehe, wenn ich vielleicht nicht in mein Auto reinsteige und irgendwo zu ihm herfahre oder in das Restaurant oder zu ihm hin, wo wir abgemacht haben, dann habe ich nichts davon. Und so ist es manchmal schon bei uns. Wir müssen irgendwo vielleicht aus dem Belastenden oder aus den Sorgen, wo wir uns darum kreisen oder die Ablenkung, die um uns herum ist, der Stress, müssen wir irgendwo wie abschneiden und sagen, so, jetzt nehme ich die Einladung bewusst an. Jetzt gehe ich zu dem Vater im Himmel, jetzt komme ich zur Ruhe, jetzt gehe ich an den Decktisch, den er parat hat für uns. Also du hast schon einen Part. Aber es ist freiwillig, du darfst gehen. Du musst näher zu ihm hergehen. Also ich glaube, ein Teil von Jesus Nachfolge bedeutet, ihm nahe zu sein. Immer wieder seine Gegenwart zu suchen. Kommt zu mir. Und Jesus hat uns das selber vorgelebt und das begeistert mich so am Leben von Jesus, wie er nahe am Vater, Herz Gottes war. Wenn ich zum Beispiel die Evangelien durchlese, dann sehen wir, lese ich etwa an 30 Stellen, wie Jesus sich zurückgezogen hat, um mit dem Vater im Himmel zu kommunizieren. Immer wieder, früh morgens, als es dunkel war, stieg er auf einen Berg. Er wäre wahrscheinlich zu Frutigen oder hier in Bern, wo die Berge auch irgendwo nahe sind, sehr wohl gewesen, weil der Berg auch wegliebt. Aber er hat sich immer wieder zurückgezogen zum Vater im Himmel, um mit ihm zu kommunizieren. Und das war für ihn der Ruheort gewesen. Das ist für ihn der Ort gewesen, wo er Kraft hat bekommen, wo er Weisheit bekommen, wo er hat gehört, was er tun soll. Weil er hat schlussendlich immer das da, was der Vater im Himmel ihm hat gesagt, was er tun soll. Also zum richtigen Moment, in der richtigen Zeit. Aber er hat immer wieder den Rückzugort gehabt, wo er mit dem Vater im Himmel hat kommuniziert. Und das ist die Einladung, die Jesus macht, dass du nach bei ihm darfst sein. Ich lebe es dann auch auf das Joch. Ihr fragt euch sicher, was das Joch mit dem heutigen Morgen zu tun hat. Jesus macht nämlich nicht nur die Einladung nachzuziehen, sondern er fordert uns auch raus. Aber nochmal zurück zu dem Nachsein bei Jesus, zu dieser Ruhe zu kommen. Nimmst du die Einladung an? Hast du in deinem Leben Momente, wo du einfach dich zurückziehen kannst und die Beziehung zu ihm kannst leben kannst? Wo du zu ihm kommst und zur Ruhe kommst. Und ich habe das heute so schön gefunden, unten das Grüppli, das im Bett war. Das war so ein Moment, einfach mal anhalten, zur Ruhe kommen. Und ich glaube, wir müssen das neu wieder lernen, jung und alt, aus dieser Hektik auszubrechen, aus dieser Rastlosigkeit, aus dem Stress rauszukommen, zu sagen, hey, wir kommen zu dem Vater, kommen zu der Ruhe. Vielleicht in der Natur, vielleicht daheim, im Zimmerli, wo das Nattel oder der Fernseher abschaltet ist. Vielleicht irgendwo beim Autofahren, wo man das Radio abstellt. Oder vielleicht irgendwo einen Moment, wenn die Kinder im Päuseln sind, kurz 5 Minuten in die Sonne zu hocken und den Blick in den Himmel zu richten, zum Vater im Himmel. Das Wort Gottes vorzunehmen, ein Vers zu lesen, ein Kapitel zu lesen, ein Psalm zu lesen, einfach für die Beziehung zu ihm zu leben und herzuhören, was der Vater im Wirken ist, was wir eben sollen tun oder nicht sollen tun, welchen Nachbar wir vielleicht sollen besuchen oder wer das wir sollen ermutigen. Hast du die Zeiten mit ihm, wo du nach bist, an seinem Herz? Wo du die Ruhe empfährst, hast du den Ruheort von dieser Erquickung, von dieser Erfüllung. Das ist der Teil von Nachsein. Das ist die Einladung. Und dann kommt aber die Herausforderung. Der zweite Teil, wo er wie hier sagt in diesem Vers, Matthäus 11, 29, ich lese nochmal den Vorderteil, weil es so schön ist. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich euch auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich euch zu tragen gebe, ist leicht. Das ist die Herausforderung. Nehmt das Joch auf. Beim Herfahren habe ich bei Brocki parkiert, wie Christine hat gesagt. Dann haben wir noch so ein Joch gegönnt. Natürlich nicht. Ich habe das irgendwo mal auf Ricardo ersteigert. Das ist so ein Joch. Was ist ein Joch? Ein Joch ist vielleicht für uns, so wie wir sie sehen, gar nicht mehr so bekannt. Aber damals war es eine Verbindung, die zwei Zugtiere zusammen geschaffen haben. Es war da, dass sie zusammen arbeiten. Spannend ist, sie haben nicht nur zusammen geschafft, Ernte gebracht, sondern sie haben auch zusammen die Freizeit verbrungen. Die Gespanne waren immer zusammen, ob beim Arbeiten, ob beim auf der Weide sein, beim Ruhen, sie waren zusammen die ganze Zeit, damit sie wirklich gut harmonieren. Also das Joch hat nur gemeinsame Aktionen ermöglicht. Beide mussten das Gleiche machen. Und wenn meistens hat es dann ein Leittier gegeben, das war der Meister, und wenn der gegen links ist gegangen, dann hat das andere Tier auch gegen links gehen. Wenn es eine Pause gemacht hat, musste das andere auch Pause machen. Also es waren nur gemeinsame Aktionen möglich gewesen. Aber schlussendlich hat das Joch, das Gemeinsame, die Arbeit auch erleichtert. Sie haben viel mehr können ziehen, sie haben viel mehr können schleppen. Also es ist schlussendlich hat es die Arbeit erleichtert und das Gewicht ist gleichmäßig verteilt worden. Das ist das, was die Bauern damals, oder wo man gut hat verstanden unter Joch, weil Jesus von einem Joch hat geredet. Es gibt natürlich auch das Joch im Kontext der Juden. Wenn die Juden das Wort Joch gehört, dann haben sie eben das so als einerseits als ein Ausdruck von Zeichen von der Unterwerfung verstanden. Sie haben dann davon gerechnet, ja, vom Joch vom Gesetz, vom Joch von der Gebot, vom Joch Gottes. Und so sie wie, das ist für sie dann eher eine Last gewesen, das Religiöse, weil sie eine Reihe von Satzungen, von Aufträgen hatten, von Bestimmungen, wo sie immer gehört, du sollst nicht. Das wird durchaus deutlich, wenn wir auch wieder in den Evangelien lesen, zum Beispiel Matthäus 12, 2. Jesus und seine Jünger, die hatten Hunger, die waren im Ehrenlesen. Und haben sie dann auch gegessen und dann sind sie stark kritisiert worden. Dort sehen wir das zum Beispiel. Sie hat einen Jünger tun, was man am Sabbat nicht tun darf. Also man darf das nicht machen. Jesus hat sich dann gerechtfertigt, ein bisschen lustig, indem er gesagt hat, ja, der David hat das so gemacht, als er Joe-Brot gegessen hat. Oder Jesus hat am Sabbat geheilt. Das hätte er auch nicht dürfen. Und sie ihn darum verurteilen. Und so sehen wir so, das Joch der Juden ist wie so eher gewesen, all die Satzungen, die Bestimmungen, die sie müssen einhalten müssen, wo sie wie gemerkt haben, das schaffen wir nicht, das macht uns das Leben schwer, ist wie eine Last gewesen. Aber Jesus redet von einem ganz anderen Joch. Er sagt, sein Joch ist leicht. Nehmt mein Joch auf. Was heisst das? Sein Joch aufnehmen. Ich habe vorhin schon gesagt, ein Teil von Jesus nachfolgen ist schlussendlich ihm nachsein. Also wenn wir das Joch aufnehmen, bedeutet das, dass wir berufen sind, ihm nachzusein, aber gleichzeitig auch eingeladen sind, mit ihm zu arbeiten, mit ihm zu arbeiten, mit ihm unterwegs zu sein, weil das Joch ist schlussendlich zum Arbeiten da. Das Joch ist schlussendlich da, für die Ernte einzubringen. Aber sein Joch, das ist noch schwer, ist aber anders, ist leicht, ist sanft. Weil Jesus selber dir hilft mittragen, weil er dein Jochpartner ist, weil er der ist, der nahe bei dir ist, der mit dir geht, der mit dir zusammenarbeiten will, dort wo du bist, aber der auch mit dir die Freizeit verbringen will und an die Ruheplätze will kommen, wo du zum frischen Wasser kommst, grünes Gras kannst fressen, wo du wirklich kannst auftanken, wo du wirklich zu der Ruhe kommst und erquickt wirst. Jesus als Jochpartner, ist das nicht das Beste, was wir dürfen haben? Und wenn wir uns das vorstellen, dass Jesus dein Jochpartner ist, dass der Jesus immer mit dir ist, und das ist eine Realität, er ist immer mit dir, da wo du bist, dann haben wir plötzlich eine ganz andere Perspektive. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, weil er mit dir ist, weil er dir hilft, zu tragen. Und weil er der starke Meister ist, weil er der stärkere Zug dir ist, weil er dir den Weg zeigen will, was durchgeht, in dem Gespann, wo du drin sein darfst. Eine zentrale Aussage von diesem Text dort ist: Nehmt mein Joch auf und lernt von mir. Wir sollen ihm nachfolgen und von ihm lernen. Wie können wir denn jetzt von ihm lernen? Was bedeutet es, das Joch aufzunehmen und von ihm zu lernen? Wir sollen lernen, so zu leben, wie Jesus es vorgelebt hat. Und das ist eine Challenge, das ist eine riesige Herausforderung. Wenn ich das Leben von Jesus studiere, bin ich begeistert. Und gleichzeitig bin ich dann herausgefordert, wenn in 1. Johannes 2,6 zum Beispiel lesen, wer von sich sagt, dass er zu ihm gehört, der soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Puh. Jesus ist das sichtbare Bild, dem wir ähnlich werden sollen, Römer 8,29. Also wir sollen von Jesus lernen und lernen, so zu leben, wie er gelebt hat. Ihn beobachten. Und schlussendlich ihm folgen, das umsetzen, was er uns wie sagt, was wir lesen, zum Beispiel im Wort Gottes. Hoppala, extra mehrere mitgenommen. Aber wenn der nicht klappt, dann muss ich den anderen auflesen. Danke vielmals. Durch die Bibel, durch das Wort Gottes, können wir das Leben von Jesus studieren und lernen, und lesen, wie wir den leben sollen, wie wir den Jesus nachfolgen sollen. Er offenbart uns dort ganz viel von seinem Lifestyle, wo wir leben sollen, wie wir sollen Jochpartner sein. Zum Beispiel 1. Petrus 3, 8 bis 13, finde ich, das beschreibt so gut, wie Jesus hat gelebt oder wie wir eben leben sollen. Seid voller Mitgefühl. Nehmt Anteil am Leben des anderen und liebt einander. Geht barmherzig miteinander um und seid nicht überheblich. Stichwortartig zusammengefasst ist es der. Vergeltet nicht Böses mit Böses, sondern tut Gutes. Bittet Gott um Segen für den anderen, damit ihr gesegnet werdet. Achtet auf das, was du sagst. Setze dich mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Hey, da sind ganz viele Sachen, wenn wir die Bibel lesen, die wir tun sollen. Aber du darfst wissen, er will mit dir das tun. Er zieht mit. Er gibt dir Kraft. Er stützt. Er ist mit dir. Er motiviert dich und sagt, hey, das schaffen wir. Das können wir zusammen. Durch das Wort Gottes können wir dort eben von ihm lernen. Aber gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass der Geist Gottes zu uns redet und uns das Wort Gottes oder Gottes Wort offenbart. So ein Lieblingsvers, den ich euch teilen möchte, weil er hilft uns schlussendlich, der Geist Gottes, der Heilige Geist, der Jesus-Stellvertreter, dein Jochpartner, als Beistand, als Ratgeber, als Tröster, ist er dauernd neben dir. Und stell dir das mal vor, überall wo du bist, ist er mit dir. Jesus-Stellvertreter, der Geist Gottes. Das Einzige ist einfach, er ist unsichtbar. Wir sehen ihn nicht, aber er ist der Jesus-Stellvertreter auf Erden. Und Jesus hat gesagt, ja, ich habe den Bibelvers nicht hier. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, es ist nicht gut, wenn ich hier bleibe, sondern es ist besser, dass ich gehe, weil sonst würde ich den Paraklet, den Helfer, den Beistand nicht kommen. Wer weiß, wo der Bibelvers steht? Ist es Johannes 14? Robi, du bist eine Maschine.
Du sollst
prüfen. Prüfen und behalten das Gute, genau. Johannes 14. Ja. Ich würde schauen, ob ich es finde. Das ist eigentlich noch. Oder ihr könnt kontrollieren, ob es der Robi hat. Ob die Worte, die ich vorher weitergegeben habe, stimmt. Ich finde es gut nicht.
Dann ist es im 16.
14, 16.
14, 16.
Ja. Und ich werde den Vater bitten. Warte mal.
Du meinst, steht Johannes 16.
Guck, jetzt sind wir so richtig im Bible Study. Das ist gut. Das ist jetzt ein bisschen peinlich.
Vers 16,7.
Ja, Johannes 16,7. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, dann kommt der Tröster nicht zu. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Oder ich habe mir immer so gedacht, wie cool wäre es doch, einfach ein Jünger von Jesus zu sein und Jesus dauernd an deiner Seite zu haben. Oder die Jünger haben es schon gegeben, oder? Die sind aufgestanden, Jesus ist da gewesen. Sie sind irgendwie an eine schwierige Situation hergekommen, Jesus ist da gewesen. Da sind Menschen krank gewesen, Jesus ist da gewesen. Und jetzt sieht Jesus, und ich habe einen besseren Plan. Ich gehe jetzt weg. Und es ist gut, dass ich weggehe. Es wäre nicht gut, wenn ich hier bleibe, sonst kommt der Helfer nicht. Und der Helfer ist eben genau der Jesus-Stellvertreter hier auf Erden, dein Jochpartner, der mit dir ist, egal wo du bist, überall, immer wieder. Einfach unsichtbar. Und darum ist dann plötzlich das Joch leicht und sanft. Und manchmal habe ich mich gefragt, ja, warum rettet der Geist Gottes manchmal nicht einfach ein bisschen lauter, dass ich es höre, dass ich es verstehe. Aber weißt du was? Wenn wir genug nach sind in diesem Gespann, dann reicht es, wenn er es flüstert. Dann muss er mich nicht anschreien. Wenn die Nähe stimmt, dann kann er ganz leise zu mir reden und ich höre es. Und so redet Gott durch die Bibel, aber auch durch seinen guten Geist Gottes. Und ich habe angefangen, ging wie mehr zu versuchen, die Frage zu stellen, ah, Vater, was bist du am Wirken? Was bist du am Tun, wo ich mit dir mitschaffen kann? Johannes 5,17 steht, mein Vater hat bis zum heutigen Tag nicht aufgehört zu wirken, darum wirke ich. Und es ist viel entspannter, einfach wie Gott zu fragen, hey, was bist du am Tun und wo willst du mit mir zusammenarbeiten? Wo willst du etwas am Tun? Wo willst du etwas tun? Wo bist du am Menschenleben etwas am Verändern? Und dort können wir zusammen als das Jochgespann hergehen. Vielleicht ist es jemand zu ermutigen, vielleicht ist jemand praktisch zu dienen, vielleicht ist jemand eben genau einzuladen. Hey, komm zu mir, mal zu Mittag essen. Vielleicht ist es dran, irgendwo, keine Ahnung, was der Geist Gottes dir sagt, wo du sollst Erntearbeiter sein, wo du sollst Ernte einbringen. Und es heisst eben, wenn wir nach sind, heisst es dann eben auch folgen. Und wenn die und mich ermutigen, dass wir folgen, dass wir gehorsam das tun, was im Wort Gottes steht, aber auch gehorsam diesen Impulsen nachgehen, wo der Geist Gottes uns vielleicht ins Ohr hineinflüstert. Und da erleben wir irgendwo ganz, ja, krass, wie Gott plötzlich fängt an zu wirken. Und das sind für mich so die schönsten Momente in meinem Leben, wenn ich plötzlich darf sehen darf, wie Menschen dem Gott begegnen. Aber es bedeutet eben, vielleicht auch mal zu unterbrechen, unseren täglichen Arbeiten mal zu sagen, okay, jetzt mache ich einen Stopp, jetzt komme ich zur Ruhe, jetzt höre ich, obwohl dass es daheim viel zu tun gibt, obwohl dass es auch gut wäre, all die Sachen zu machen, die wir manchmal machen, aber uns dort zu unterbrechen. Ich sage oft, im Unterbruch liegt der Durchbruch. Und ich habe so eine kurze Story, ich versuche sie kurz zu erzählen, was ich mal am Pfingsten habe erlebt. Wir hatten in dieser Konferenz als Kirche. Und am Nachmittag um 5 Uhr war wie klar, dann geht es dann weiter. Wir hatten so eine kleine Pause, sind ein bisschen die Body beachen. Und um 5 Uhr ist es weitergegangen. Und als Pastor ist ja klar, dann musst du um 5 Uhr pünktlich da sein. Also um 15 Uhr bist du bereit, oder wieder. Und dann sehe ich einfach so, ah, okay, bin daheim noch schnell duschen. Habe gemerkt, oh, ich sehe dort von außen sind 4 junge Leute da. Und ich habe so den Eindruck, dass der Vater jetzt dort am Wirken ist. Ich habe nicht genau gewusst, was er tun will, aber ich habe das Gefühl, der Vater im Himmel will jetzt dort bei diesen Leuten etwas bewirken. Und dann bist du so im Clinch, oder? Ja, nein, jetzt kann ich mich nicht unterbrechen, jetzt muss ich ein Reibrück sein, jetzt muss ich wieder zurückgehen. Und gleich habe ich wie so innerlich habe ich die 4 Leute bei mir in der Stube gesehen und habe gesagt, okay, ich bin jetzt gehorsam, ich gehe jetzt dorthin. Ich habe so ein Datum noch im Kopf gehabt, ich bin ein bisschen plump dorthin und habe noch den Kühlersack mitgenommen, weil es nicht so peinlich ist. Die Container gerade rein tun und bin dann vorbeigelaufen und habe gesagt, du, hat jemand an diesem Datum Geburtstag oder etwas Schlimmes erlebt? Weil es etwas war, wo der Geist hat reingeflüstert. Dann haben sie natürlich gesagt, nein. Dann denke ich, okay, gut, jetzt warte ich mal dort. Und dann, weil ich weiss ja, dass der Vater im Himmel jetzt hier etwas wirken will, ich weiss zwar nicht genau was, mal ein bisschen gewartet, so wie bestellt und nicht abgeholt, und ein bisschen zugelassen. Und dann haben sie ihre Story erzählt, wie sie gestern wieder hackendicht waren. Und einfach ein bisschen zugelassen, und ein bisschen, ja, einfach mal ein bisschen zugelassen, ein bisschen gewartet. Und dann irgendwann habe ich gesehen, weisst du, gestern war ich auch am Ort, da waren sie anders drauf, voll erfüllt, wirklich. Und dann sind sie so, ja, bist du an einer Hundsverlochete gewesen? Und dann, nein, das ist etwas Biblisches, etwas Göttliches gewesen. Und dann so, was? Und dann habe ich sie gefragt, ja, was denn heute für ein Tag war? Ja, Vatertag. Nein, heute ist, was ist? Und dann haben sie herausgefunden, dass es Pfingsten sei. Und ich habe gesagt, ja, sie sogar noch so, fast ein bisschen ähnlich ausgesehen. Es stehen da auch in der Bibel noch von Betrunkenen und Zeug und Sachen. Und dann haben sie wirklich gefragt, ja, was ist denn passiert? Hast du Drogen genommen? Und dann hat sie gesagt, nein, ich bin einfach Gott begegnet. Und habe ganz kurz mein Lebenszeugnis erzählt, vielleicht so, wie ich es hier im Einstieg gemacht habe, dass Jesus in mir so die Fülle hat gegeben hat, dass er mich erfüllt hat. Und dann ist es ein bisschen angefangen zu regnen und dann habe ich gesagt, also, wollt ihr noch etwas zu mir trinken? Sie waren mega interessiert, weil sie ja genau die Sehnsucht haben nach der Fülle. Es war einfach nur am falschen Ort am Suchen. Und dann sind wir in meine Wohnung und nachher schon auf dem Weg dadurch hat ein Junge Gil gesagt, 18 ist er, du bist in dem Fall Pastor, sag mir heute, was ist der Sinn vom Leben? Was ist der Sinn vom Leben? Es muss doch mehr geben, als das Arbeiten, das Arbeiten, Ausbildung machen, weitere Ausbildung machen, Geld verdienen, Kind haben und irgendwo sterben. Und dann habe ich im Hauskreis gemacht, habe ich so mal gefragt, was denkt ihr, was ist der Sinn vom Leben? Ich habe ein paar Sachen von mir geteilt, von meiner Lebensgeschichte. Wir haben ja die Geschichte von Pfingsten angeschaut, was da ist passiert. Und dann habe ich einfach irgendwo wie gefragt, ob jemand jetzt in diesem Moment Gott erleben will. Dann habe ich für den Noah, der so stark hat, gefragt, was ist der Sinn vom Leben gebetet. Und dann ganz kurz, 30 Sekunden, Jesus, danke, dass du jetzt da bist, dass du dem Noah begegnest mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe, dass du sein Herz erfüllst. Dann ist eine Träne ausgebrochen. Und ich habe natürlich gefragt, hey, was ist? Und er hat gesagt, hey, ich habe so eine Wärme und Liebe gespürt wie noch nie. Und ich habe gespürt, wie eine physische Hand auf meinen Rücken ist gekommen und mich berührt hat. Und weisst, ich frage mich den Sinn vom Leben, seit ich als Kind eine Nahtoderfahrung hatte. Und dann habe ich genau das Gleiche erlebt. Dann habe ich eine Wärme erlebt, eine Stimme, die gesagt hat, du bist noch nicht bereit. Und wie so eine Hand auf seinem Rücken, die er hat gespürt hat. Eine Stimme, die gesagt hat, du bist noch nicht bereit. Und jetzt hat er nochmals genau das Gleiche erlebt. Und so ist Gott dem Noah dort begegnet. Die Zeit ist fast ein bisschen zu kurz, noch zu erzählen, was mit all den anderen ist passiert. Ich habe dann kurz zusammengefasst. Bin ich natürlich on fire gewesen, habe gemerkt, Gott ist irgendwo am Wirken. Und habe dann auch noch die anderen gefragt, ob ich für sie beten soll. Und dann die erste Person gesagt, ja, gerne, ich will das so erleben. Ich habe für sie gebetet und ich habe wieder 30 Sekunden. Dann habe ich gefragt, und wie war es? Dann hat sie gesagt, komisch. Komisch ist nicht ein gutes Zeichen. Warum ist es komisch? Das alles, was du hast ausgesprochen, das kannst du gar nicht wissen. Bist du ein Prophet? So war ich in die Richtung. Dann hat er gesagt, nein, Jesus ist einfach mit uns und offenbart uns manchmal Sachen über Leben. Und so ist es weitergegangen über die anderen drei auch. Und die alle gesagt, als ich für sie betet, wie kannst du das wissen? Wie kannst du beten und irgendwo einfach Worte bringen, die direkt in ihr Herz hineingehen? Und dann haben wir zusammen noch Johannes 4 aufgeschlagen, wo die Geschichte von dieser Frau am Brunnen ist, die auf der Suche nach Fülle war, wo viele Männer hatte. Und Jesus hat eigentlich ein Wort vor Erkenntnis gehabt. Und so ist sie dann umgekehrt und hat Gott kennengelernt. Und so habe ich ihnen dort an dieser Geschichte auch nochmal erklärt, was jetzt da ist passiert. Und dann haben sie gesagt, was können wir jetzt machen? Wir wollen jetzt den Jesus besser kennenlernen. Der hat jetzt gewirkt, wir haben ihn erfahren. Dann haben sie gesagt, also kommen da Rheinbrück, wir wollen zusammen Gott, wir feiern noch einen Gottesdienst im Rahmen dieser Konferenz. Ich koche jetzt eigentlich Spaghetti, dann um 8 Uhr gehen wir dort hindern. Und die waren so berührt gewesen, einfach von dieser Atmosphäre, von dieser Ruhe. Eigentlich hat niemand mit denen geredet, weil wir sind zu spät reinkommen, wieder ein bisschen früher raus. Aber die waren einfach berührt gewesen von dieser Atmosphäre Gottes. Und unterschätzt nicht, was hier für eine Atmosphäre ist, weil Gott hier ist, weil er mit uns ist, weil er gegenwärtig ist. Und jetzt kommt noch das Highlight von dieser kurzen, langen Geschichte. Am Schluss sagt der Noah zu mir, Christoph, ich weiss jetzt, was der Sinn vom Leben ist. Der Sinn vom Leben ist, Gott zu kennen, Beziehung haben mit ihm und das, was ich von ihm empfange, weitergeben. Und ich denke so, wow, was Gott in 5 Stunden kann wirken kann, wenn wir bereit sind, uns zu unterbrechen, wenn wir bereit sind, auf die sensible Stimme vom Geist Gottes zu hören und dann nicht aus unserer Kraft, sondern mit seiner Kraft als dein Jochtpartner bei Erntearbeiter sein. Wie kannst du in deinem Alltag nah an seinem Herz sein, gehorsam das zu tun und vielleicht eben wirklich so ein Erntearbeiter sein? Ich glaube, es fängt oft dort an, dass wir irgendwo unser Umfeld entdecken. Und vielleicht kannst du jetzt Gott kurz fragen, wo sind vielleicht Menschen in deinem Umfeld, 1, 2 Personen, wo der Vater im Himmel im Wirken ist? Vielleicht kannst du das jetzt in diesem Moment kurz überlegen. Vielleicht kommt dir irgendwo ein Name, ein Arbeitskollege, ein Nachbar, wo der Geist Gottes wie dir irgendwo wie zeigt, dass er am Wirken. Vielleicht hast du noch keine Person bekommen, aber vielleicht schon. Du kannst anfangen, für die Person zu beten und so deine Aufmerksamkeit an die Person zu richten. Und ich sage dann oft, wir dürfen als Erntearbeiter lernen, einfach zu erzählen, ganz natürlich. Am Sonntagmorgen war ich im Gottesdienst und Gott schenkt mir immer wieder Ruhe und Frieden. Was hast du am Sonntagmorgen gemacht? 20 Sekunden. Und dann dürfen wir auch mutig sein, vielleicht Menschen ein Erlebnis mit Gott zu schenken. Dann braucht es vielleicht manchmal ein kurzes Gebet, wie für den Noah. Darf ich kurz beten, dass du erfüllt wirst mit Gottes Liebe und so ein 30-Sekunden-Gebet. Wenn dir jemand sagt, hey, aktuell ist es schwierig in meiner Familie, versuche ich oft einzuhaken, hey, weißt du was, ich glaube an einen Gott, der schwierige Situationen kann verändern. Darf ich kurz für dich beten. Und das kannst du in deinem Alltag, im Stegenhaus, im Migro, im Coop oder in der Schule oder am Arbeitsplatz machen. Und dann kannst du einfach kurz beten. Jesus, du siehst die schwierige Situation von dieser Person. Wir bitten dich, dass du Veränderung schenkst im Namen Jesus. Fertig. Und ihr werdet eine Woche später nachfragen können, hey, und hat sich die Situation verändert? Und plötzlich werden wir merken, wow, Gott ist wirklich am Werk. Er ist als Jochpartner mit uns. Und zum Schluss immer auch wieder einladen. Möchtest du, wenn Menschen Gott erleben und irgendwo etwas mitbekommen, vielleicht mal die Frage stellen, möchtest du den Jesus besser kennenlernen? Möchtest du, vielleicht mal mit mir zusammen in der Bibel lesen? Oder möchtest du einfach mal mit mir zum Mittag essen, mutig Menschen einzuladen? Oder möchtest du vielleicht mal am Sonntagmorgen in den Gottesdienst kommen und einfach in die Atmosphäre von Ruhe und von Gottes Gegenwart eintauchen? Ich möchte zum Schluss kommen. Lernt von mir, lernt von mir. Ich habe viele Sachen angesprochen. Und vielleicht kannst du Gott fragen, hey, ja, was redest du jetzt zu mir? Gibt es etwas, was du mir vielleicht konkret aufs Herz legst, was ich umsetzen könnte, was ich nächste Woche tun könnte? Und vielleicht kannst du dir auch überlegen, wer hilft dir, dass du eben vielleicht dem Erfolg ist, dem, was du hörst, dem, was du lernst, dem, was du lesest in der Bibel. Bei mir ist es oftmals meine Frau, wenn ich so den Eindruck habe, ich soll etwas tun, dann sage ich es meiner Frau und ich kann sie mir weniger auch helfen und mich daran erinnern, hey, hast du eigentlich das umgesetzt, was du dir vorgenommen hast? Vielleicht ist es ein Freund, ein Kollege, eine Kollegin oder was auch immer, wo dir auch helfen kann, das, was wir von Gott hören, was wir vielleicht tun sollen, was uns vielleicht auch ein bisschen Mut braucht, anzuwenden. Wenn wir das wie teilen, dann können wir einander helfen, dass wir eben Täter vom Wort sein können. Ich möchte zum Abschluss wie beten. Danke, Vater im Himmel, dass du da bist. Danke, dass du jede einzelne Person einladest. Eine riesige Einladung aussprichst. Egal, wie es uns geht, dass wir bei dir dürfen zur Ruhe kommen. Und ich bete, dass jetzt einfach deine göttliche Ruhe, dein Frieden, deine Gegenwart, deine Liebe darf ausgossen werden in dein Herzen. Wir brauchen so die Ruhe in diesem Stress, in dieser Hektik, in dieser Herausforderung, in dieser Unsicherheit. Schenkst du wie Ruhe und Frieden in unserem Herz. Danke, Jesus, dass du uns auch hilfst, Kraft gibst, Zeugen zu sein, Kraft gibst, die Herausforderung auch wahrzunehmen, gehorsam zu sein, dir zu folgen, so zu leben, dass schlussendlich du verherrlicht wirst. Dass wir mit dir können, als Mitarbeiter, als Erntearbeiter in deinem Reich unterwegs sein, mit dir als Jochpartner. Danke, dass du uns Kraft gibst, gehorsam, ja, nach dem Wort Gottes, nach diesen guten Geboten irgendwo auch zu leben und uns eben Mühe geben, dass wir Mitleid haben für unsere Menschen, dass wir immer wieder ermutigende Worte haben für die Leute, dass wir sie sehen, dass wir wie ein Mitgefühl haben für unser Umfeld. Und ich glaube so, dass Jesus vielleicht heute, auch, wie wir es im ersten Bibelvers gelesen haben, er hat Mitleid gehabt für Menschen. Und ich glaube, dass Gott irgendwo in deinem Herz vielleicht wie ein neues Mitleiden will schaffen, dass es dir nicht mehr egal ist, wie es den Menschen im Umfeld geht, sondern dass du wie so ein Mitleid hast, das dich drängt, für die Menschen da zu sein. Die Menschen an die Hand zu nehmen und die Ruhequelle zu dir, Vater im Himmel, zu führen. Und so danken wir dir, Jesus, dass du einfach mit uns bist und dass wir wirklich so Momente mit dir dürfen haben. Beim Arbeiten, aber eben auch auf der Weide, wo wir dürfen trinken, wo wir dürfen feines Gras essen, wo wir bei dir dürfen zur Ruhe kommen und auftanken. In deinem Namen, Jesus. Amen.